ARD Sounds.
Stellt euch einen Mann vor, Mitte 80, akademischer Hintergrund, liest gern, geht einmal die Woche zum Tischtennis im Verein, spielt Schach mit dem Enkel und macht für die Familie immer noch die Steuererklärung selbst. Mittlerweile, wie viele ältere Menschen mit ein paar Grunderkrankungen, soweit aber alles stabil, aber dann muss er zu einer aufwendigen Zahnbehandlung. Verläuft auch erstmal glatt, doch wenig später bekommt er plötzlich Fieber und fühlt sich absolut nicht gut.
Ja, das Fieber war sehr hoch und mir ist ganz matt gewesen, wie man so, wenn man hohes Fieber hat, wie man sich dann fühlt. Schlecht.
Das ist mein Vater. Wir haben uns entschieden, in dieser Podcast-Folge etwas zu machen, was wir sonst eher nicht tun, aus Gründen der journalistischen Distanz, nämlich eine ganz persönliche Geschichte zu erzählen. Aber in diesem Fall steht sie beispielhaft für ganz vieles.
Und was ist da konkret passiert? Hatte er einen Infekt?
Ja, so vermuten wir es. Vielleicht auch irgendeine Entzündungsreaktion infolge der Zahnbehandlung. Die war ziemlich invasiv. Das war eigentlich eine kleine Operation. Also es gibt auch die Vermutung, dass die Belastung dadurch für einen über 80-Jährigen viel zu groß war und man das vielleicht hätte anders machen sollen. Aber das lässt sich im Nachhinein eigentlich gar nicht mehr so richtig klären. Das Fieber war jedenfalls so hoch, dass er deshalb in die Notaufnahme musste, weil der Verdacht auf eine Sepsis bestand.
Also Blutvergiftung, umgangssprachlich.
Genau. Und von da an ging es plötzlich rapide bergab mit ihm. So sehr, dass er am Ende überhaupt nicht mehr ansprechbar war.
Also hat er auch kognitiv abgebaut?
Genau.
Gefühl in der Notaufnahme war eigentlich Unwohlsein. Und dass es irgendwie nicht weiterging und ich das Gefühl hatte, ich sei irgendwie abgeschoben. So ein diffuses Unwohlsein und dass ich mich gegen alles wehren müsse, weil die ganze Welt irgendwie gegen mich war.
24 Stunden später wissen wir, mein Vater hat ein Delir entwickelt. Und was da passiert, ist wirklich erschreckend. Medizinisch, aber auch in der Versorgung. Ihr hört Synapsen, den Podcast über Wissenschaft und Gesundheit. Wir stellen hier die menschliche Gesundheit in den großen Zusammenhang. Also, wie hängt sie mit der Gesundheit unseres Planeten zusammen? Was folgt daraus für unser Gesundheitssystem? Und wir gucken uns auch ein bisschen genauer an, wie Wissenschaft überhaupt zustande kommt, was Unsicherheiten und offene Fragen angeht. Synapsen ist ein Podcast von NDR Info für die ARD. Ich bin Corinna Hennig. Und an meiner Seite, oder besser gesagt gegenüber von mir heute, ist mal wieder meine Kollegin Daniela Remus, die schon lange als Wissenschaftsjournalistin arbeitet und das Thema Altersmedizin für diese Folge recherchiert hat.
Und das können wir schon mal verraten, klang ja jetzt eben schon ein bisschen an. Es ist für uns beide eine ziemlich persönliche Podcast-Folge. Wir haben beide nämlich sehr schmerzhaft die Erfahrung machen müssen, dass alte Menschen als Patienten ganz besondere Bedingungen mitbringen.
Und dass unser Gesundheitssystem darauf womöglich noch gar nicht gut genug eingestellt ist. Dazu braucht es nämlich viel, viel Aufklärung.
Wir müssen uns also die Frage stellen, müsste Altersmedizin, also Geriatrie, nicht einen ähnlichen Sonderstatus bekommen, wie zum Beispiel die Kindermedizin? Und was genau macht diese Patientengruppe eigentlich so besonders?
Fangen wir mal bei der Aufklärung an. Ich habe festgestellt, dass selbst medizinisch interessierte Menschen mich eigentlich angeguckt haben wie ein Auto, wenn ich erzählt habe, mein Vater hatte ein Delir. Erklär mal kurz, Daniela, was da eigentlich passiert. Was ist das genau, ein Delir?
Also ein Delir ist tatsächlich genau das, was ihr erlebt habt. Also ein Zustand kompletter Verwirrtheit. Häufig sind die Menschen dann gar nicht mehr ansprechbar. Manche werden aggressiv, sie randalieren oder halluzinieren. Und ein Delir gilt in der Medizin als klassische Alterserkrankung.
Haben wir da eigentlich Zahlen zu, wie häufig das vorkommt?
Ja, also je älter ein Mensch ist, desto wahrscheinlicher ist, dass er oder sie bei einem Krankenhausaufenthalt ein Delir erleidet. So über den Daumen gerechnet sagt die Forschung, dass gut ein Drittel aller Patienten, die älter sind als 65 Jahre, im Lauf einer Behandlung im Krankenhaus auf einer ganz normalen Station, dass sie ein Delir bekommen oder eben ein Delir erleiden. Und es gilt damit tatsächlich als die häufigste neuropsychiatrische Komplikation, die ältere und alte Menschen bekommen können, wenn sie in eine Klinik müssen.
Gut ein Drittel. Das ist schon erstaunlich, wenn man sich vor Augen hält, wie viele Menschen davon trotzdem noch nie gehört haben. Ehrlich gesagt, Ich wusste damals auch nur deshalb sofort, was das ist, weil du es mir früher schon mal erzählt hattest, Daniela. Denn dein Vater hatte das auch mal.
Ja, genau. Das ist bei meinem Vater, ist das jetzt 9 Jahre her. Und seine Geschichte ging ein bisschen anders los als eure. Da kommen wir ja sicherlich später auch noch drauf zu sprechen. Lass uns doch erstmal sagen, wie ging es denn bei euch weiter?
Also, was passierte, ist eigentlich ein bisschen bezeichnend. In der Notaufnahme war es nämlich so, dass mein Vater mitgenommen wurde. Meine Mutter durfte nicht zu ihm. Und wir haben dann mehrere Stunden im Wartezimmer gesessen, während er untersucht wurde.
Und eine Sepsis war es nicht?
Nein, das war es nicht. Das konnten die relativ schnell ausschließen. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Also, was dann folgte, hat vermutlich alles überhaupt erst in Gang gebracht.
Inwiefern?
Naja, man muss sich vorstellen, in so einer Notaufnahme ist ja echt viel Stress. Wer keine lebensbedrohlichen Verletzungen oder Erkrankungen hat, muss oft lange warten. Kennen viele von uns wahrscheinlich, die schon mal in der Notaufnahme waren. Und wie genau mein Vater da versorgt wurde, wir waren ja nicht bei ihm. Ob er überhaupt mal was zu trinken bekommen hat, das konnten wir hinterher gar nicht nachvollziehen. Er selbst weiß davon jedenfalls fast nichts mehr heute.
Ich erinnere mich konkret nur an eine einzige Szene, dass ich plötzlich mit den nackten Füßen in meinem Blut stand. Das heißt, aus meinem Arm tropfte Blut.
Tja, und das ist tatsächlich offenbar eine reale Erinnerung. Ja. Es war nämlich so, sie hatten ihm einen Zugang in die Vene gelegt, aber die Kanüle hat er sich ziemlich schnell rausgerissen in seiner Verwirrung. Deshalb diese Sache mit dem Blut. Sie haben ihm später bescheinigt, dass er dehydriert war, aber dass er innerhalb weniger Stunden in ein Delir gerutscht war, das hat offenbar keiner erkannt.
Also, wir können feststellen, schon die Erstversorgung war ein echtes Problem.
Genau. Dazu kommt, sein Medikamentenzettel, den meine Mutter den Sanitätern im Krankenwagen extra gegeben hatte, der war irgendwo verloren gegangen.
Der Klassiker.
Man muss dazu wissen, mein Vater hat Parkinson, allerdings ziemlich gut eingestellt. Also es hat jetzt erstmal grundsätzlich mit dem Delir nicht viel zu tun. Also er ist wirklich nicht so wahnsinnig eingeschränkt, muss aber eben regelmäßig Medikamente nehmen. Das war schon dann ein Problem mit diesem Zettel. Ich kürze das hier mal ab. Unser Eindruck in der Situation war jedenfalls, dass er zu Hause besser versorgt wäre. Und im Krankenhaus hieß es dann auch, neurologisch gäbe es keinen Anlass, ihn da zu behalten. Wir nehmen ihn also in der Situation wieder mit, was schwierig genug ist, weil er schon da nicht mehr wirklich gehen kann. Aber zu Hause geht es dann erst so richtig bergab mit ihm. Relativ bald hört er ganz auf zu sprechen und schläft irgendwann im Sitzen so mehr oder weniger ein. So richtig wach wird er dann gar nicht mehr. Zumindest nicht so, dass er ansprechbar ist. Wenn er die Augen aufmacht, guckt er gar nicht mehr richtig hin, murmelt irgendwas Unverständliches und macht einen extrem verängstigten Eindruck. Bisschen so wie ein Mensch mit starker Demenz.
Also zu Hause ging es dementsprechend auch nicht?
Nein. Am späteren Abend haben wir dann nochmal den Notruf gewählt, weil es ging einfach nicht mehr. Wir konnten ihn nicht mehr zur Toilette bringen, vernünftig. Und diesmal kam mein Vater dann in eine andere Notaufnahme. Wir wohnen ja in Hamburg und in der Großstadt geht es nicht nur nach räumlicher Nähe, sondern auch danach, wer gerade nicht überlastet ist. Und da lief es dann wirklich besser. Relativ schnell wurde die Diagnose Delir gestellt und er kam dann innerhalb von ein paar Stunden auf die neurologische Station.
Und konnten die dann besser damit umgehen mit dem Delir?
Naja, ein Arzt hat da ja die Diagnose gestellt. So gesehen erstmal ja, aber was das Pflegepersonal angeht, waren auch nicht alle aufgeklärt. Da war zum Beispiel auch ein Pfleger dabei, der wirklich nur ganz schwer davon zu überzeugen war, dass mein Vater nicht dement ist. Und wenn man keine Ahnung hat, muss man auch ein bisschen verstehen, dann kann das auch ganz ähnlich aussehen wie eine schwere Demenz. Er konnte nicht mehr sprechen oder gehen, auch nicht. Er war verwirrt, er war verängstigt und auch so ein bisschen zornig, was man auch von Demenzpatienten kennt. Letztlich hat nur geholfen, dass meine Mutter sich mehr oder weniger erstritten hat, bei ihm im Zimmer bleiben zu dürfen, also damit untergebracht zu werden. Das geht aber im Krankenhaus natürlich in den wenigsten Fällen. In diesem halt mit gutem Willen irgendwie ging es dann schon.
Ja, das war das Entscheidende und das Wichtigste überhaupt. Also ich weiß, dass ich ein richtiges Glücksgefühl empfunden habe, als klar war, dass Beate bei mir im Zimmer im Krankenhaus mit übernachten würde. Das fand ich nun ganz toll und das war also ganz unerwartet und war das Schönste überhaupt, was ich mir denken konnte zu der Zeit.
Also Beate, kann man sich denken, ist meine Mutter. Und sie hat dann wirklich tagelang kaum geschlafen, weil sie die ganze Zeit im Krankenhaus war. Sie saß meistens an seinem Bett und hat seine zitternden Hände festgehalten und mit dem Pflegepersonal rumargumentiert. Und wir haben mit vereinten Kräften immer wieder versucht, ihm seine Tabletten zu geben. Also meine Mutter, meine Schwester und ich. Denn das war auch so ein Problem. Parkinson-Medikamente gibt es erstmal nur in Tablettenform. Die konnte man ihm nicht intravenös einflößen. Und das Schlucken, das hat er halt meistens verweigert. Er hat die Zähne zusammengebissen. Jetzt habe ich diese lange Leidensgeschichte hier erzählt, aber sie sagt auch tatsächlich viel Beispielhaftes aus, hast du eben schon gesagt, oder?
Ja, genau. Und deshalb finde ich es auch wirklich richtig gut, das nochmal so ein bisschen ausführlicher so zu schildern. Mhm. Das ist nämlich ganz häufig, dass ein Delir wirklich im Krankenhaus entsteht, durch diese Situation in der Klinik, so wie du es auch beschrieben hast. Man kommt da aus ganz anderen Gründen hin und das ist eben extrem belastend für alte Leute.
Das führt uns zum Grundproblem hinter diesem Phänomen, denn es ist ja gar nicht so selten, dass alte Leute, wie du sagst, ursprünglich mit einem ganz anderen Problem ins Krankenhaus kommen. Also Klassiker, zum Beispiel ein Oberschenkelhalsbruch. Dort werden sie dann behandelt oder auch erfolgreich operiert. Aber nach der Entlassung sind dann viele nicht mehr in der Lage, ihr Leben selbstständig zu leben.
Ja, und zwar eben nicht, weil der Bruch nicht heilt oder nicht angemessen versorgt worden wäre, sondern weil der Krankenhausaufenthalt dazu geführt hat, dass sie eben nicht mehr selbstständig leben können, dass sie zum Beispiel pflegebedürftig geworden sind.
Daniela, du hast dich auf den Weg gemacht, für unsere heutige Synapsenfolge rauszufinden, was genau eine altersgerechte Medizin ausmacht und warum es sie braucht. Du warst in einem geriatrischen Krankenhaus, aber auch in einer Klinik, die es zu ihrem ganz normalen Programm gemacht hat, mit älteren und alten Menschen anders umzugehen als mit 40- oder 50-Jährigen.
Stimmt. Und es war wirklich sehr spannend, diese Recherche. Ich habe viel gelernt, was ich nicht wusste. Und es hat mir ganz deutlich gezeigt, dass alles, was ich erfahren habe, und das ist wirklich eine gute Nachricht, es muss nicht so laufen wie mit unseren Vätern. Mhm. Es geht auch anders. Es gibt einen Zweig in der Medizin, der sich auf diese vulnerable Klientel spezialisiert hat. Das ist die sogenannte Geriatrie. Und es ist wirklich klasse. Also deren Ansatz, die gucken ganzheitlich. Die gucken, in welchem Zustand befindet sich ein Mensch und eben nicht, welches Organ schwächelt, was hat der sich gebrochen? Und dann eben die Frage, was können wir dagegen machen? Also jetzt erstmal so ganz grob sozusagen skizziert.
Die schlechte Nachricht ist aber, diese spezialisierte Medizin ist noch überhaupt nicht selbstverständlich und die ist auch noch längst nicht überall angekommen.
Genau. Die Geriaterinnen und Geriater selbst, die sagen, dieser Ansatz steckt gerade in Deutschland noch in den sprichwörtlichen Kinderschuhen. Und insgesamt, wenn man den betrachtet, muss man auch sagen, ist eben wirklich auch ein unglaublich junges Forschungsgebiet in der Medizin.
Okay, fangen wir mal an mit einer Bestandsaufnahme. Wer schwer krank oder verletzt ist, muss im Krankenhaus behandelt werden. Mhm. Ich habe mal nachgeschlagen, jedes Jahr werden bei uns in Deutschland in den Kliniken mehr als 17 Millionen Menschen stationär behandelt. Wie viele dieser Krankheitsfälle fallen in die Altersgruppe 60 plus?
Über die Hälfte aller Menschen, die in einem Krankenhaus in Deutschland behandelt werden, sind älter als 60.
Aber diese Gruppe macht ja nicht die Hälfte der Bevölkerung aus, muss
man
sagen.
Nee, genau. Nur knapp ein Drittel der Gesamtbevölkerung. Also ungefähr 28 Millionen Menschen. Mhm. Das ist der Stand heute, 2026. Aber es ist eben davon auszugehen, dass wegen des demografischen Wandels diese Verteilung sich noch verstärken wird in den nächsten Jahren. Also, dass diese Altersgruppe vorrangig in den Kliniken behandelt werden müssen. Und wenn wir jetzt in die höheren Altersgruppen hineinschauen, nochmal so ein bisschen genauer, dann wird eben diese Diskrepanz immer deutlicher zwischen dem Anteil der Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung und an den Krankenhausaufenthalten. Also jeder fünfte Mensch in Deutschland ist über 70.
Aber lass mich raten, unter den stationären Patienten ist auch da der Anteil deutlich höher.
Deutlich, denn es ist jeder Dritte. Also alte Menschen sind die Hauptklientel der Kliniken, der Krankenhäuser.
Jetzt ist es bei Kindern ja schon so, dass es extra spezialisierte Stationen gibt. Also ein Kind wird grundsätzlich immer auf der pädiatrischen Station behandelt. Alte Menschen kommen aber in der Regel nicht automatisch in die Geriatrie. Dabei ist das, wie du gesagt hast, extra eine eigene Fachrichtung, also die Altersmedizin oder Heilkunde des Alters. Warum macht man das eigentlich nicht grundsätzlich analog so wie bei den Kindern?
Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt. Aber wenn wir einfach nur mal uns die Zahlen vergegenwärtigen, dann ist die Frage damit eigentlich schon beantwortet. Also insgesamt können in den deutschen Kliniken theoretisch rund 470.000 Betten belegt werden. Mhm. Also die sind die Kliniken so ausgestattet, dass sie die auch tatsächlich mit Personal bedienen können.
Betreibbare Betten.
Genau das. Aber für die Akutgeriatrie stehen nur 20.000 Betten bereit und für die geriatrische Reha nur 5.000 Betten. Also 25.000 im Prinzip nur für diese Altersgruppe ausdrücklich.
Also das heißt, noch nicht mal 5% aller Betten sind für die Geriatrie verfügbar.
Genau, Aber die Hälfte aller Patienten ist potenziell besonders vulnerabel, also verletzlich und anfällig. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss, die meisten der älteren und alten Menschen kommen in ein ganz normales Krankenhaus, auf eine ganz normale Station und die werden dort eben dann auch ganz normal behandelt.
Das lass uns jetzt mal mit einem Beispiel beleuchten. Nehmen wir mal an, ein 85-jähriger Mann stürzt, bricht sich den Oberschenkelhals, das ist ja so ein typisches Problem, und kommt mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme einer Klinik. Nennen wir ihn mal Georg.
Ja, und dann läuft eben das ganz normale Programm ab, so wie für jeden anderen auch. Du wartest, die Ärzte, das Pflegepersonal, die sausen umher. Mal spricht der eine mit dir, dann wieder der andere. Dann kommst du in diese Räume, in denen die ganzen Diagnostikgeschichten ablaufen. Also Ultraschall, MRT, was auch immer, je nach Fall. Dann musst du wieder warten, keiner hat Zeit, alle sind in Eile. Dann kommen die Ärzte oder ein Arzt kommt dann, eine Ärztin, erklärt voller Fachausdrücke und aber natürlich unheimlich gehetzt im Schnelldurchgang, was dir dann fehlt. So, und jetzt muss man sich klar machen, dass viele der älteren und alten Menschen, die hören nicht mehr richtig, die können auch nicht mehr richtig sehen. Also jetzt nur mal so ganz basal. Man hat zu Hause seinen ganz gemütlichen Rhythmus und jetzt plötzlich ist alles komplett anders. Zack, zack, zack. Also schon allein das Tempo und diese total veränderte Umgebung kann eben wirklich eine extrem verunsichernde Situation sein, die dann eben schnell zur Überforderung führt.
Und es ist obendrein auch meistens ja eine Kombination aus zack, zack, zack und dann wieder lange warten und nicht wissen, genau, wie lange man warten muss.
Genau das, ja.
Durch die Nöte, die im Krankenhaus herrschen. Das ist ja ziemlich genau das, was meine Familie erlebt hat. Wir kennen das alle. Notaufnahme ist Stress. Einmal, weil es dort so ist, wie es ist. Aber auch, weil ja vorher was passiert ist, was dich aus dem Alltag rausgerissen hat. Also Sturz, Unfall und so weiter. Und auch später war das ein Problem auf Station dann, was du angesprochen hast, die Kommunikation. Ich weiß, dass das für meine Eltern zum Beispiel eine extrem stressige Situation war, auch für meine Mutter. Die musste sich ständig Listen schreiben mit all dem, was sie schnell bei der Visite noch fragen wollte, damit es nicht unterging. Es ging ja auch immerzu um eine Vielzahl von Medikamenten, die mein Vater ohnehin schon nehmen musste und bei denen dann auch die Dosis verändert werden sollte oder der Einnahmezeitraum, weil dann neue Tabletten dazu kamen, die wiederum Wechselwirkungen haben konnten.
Ja, genau. Und jetzt kommt bei den älteren und alten Menschen oder bei unserem Beispielpatienten Georg eben noch was hinzu, was eben nicht immer auf den ersten Blick erkennbar ist. Alterseinschränkungen. Ich habe ja eben schon zwei genannt, mit dem Hören und mit dem Sehen. Natürlich sieht man jemanden an, ist der jetzt 30 oder ist der doch eher 80?
Klar.
Aber das alleine, also zum Beispiel die Falten im Gesicht, die sagen jetzt nichts darüber aus, wie ein Mensch individuell gealtert ist. Also das heißt, man weiß nicht in dem Moment, in welchem Zustand ist denn dieser Mensch jetzt in die Notaufnahme gekommen. Und ich schließe jetzt mal ganz ausdrücklich diejenigen aus, die einen Rollator brauchen oder die dement sind, sondern ich spreche von allen anderen, denen erstmal so von außen nicht wirklich etwas anzumerken ist.
Es müsste also bei Ankunft im Krankenhaus erstmal geklärt werden, wie ist zum Beispiel unser Georg denn individuell gealtert, um dann angemessen darauf reagieren zu können.
Ganz genau, weil nämlich sonst eben Fehleinschätzungen wirklich unvermeidlich sind.
Jetzt habe ich im Vorfeld dazu schon einen Begriff von dir gelernt, geriatrisches Assessment.
So heißt das, was es im Umgang mit älteren Patienten wirklich braucht. Und geriatrisches Assessment, das ist auch erst seit 2 Jahren ungefähr in den Leitlinien verankert, also seit Sommer 2024, ist also noch recht frisch. Und es geht aber eben nicht so, also nebenbei. Das hat mir zum Beispiel Professor Markus Gödel erklärt. Er ist Geriater und er leitet das Albertinenkrankenhaus in Hamburg. Das ist ein geriatrisches Krankenhaus. Und er sagt, es braucht eben eine ganz, ganz spezielle Herangehensweise, um dieses geriatrische Assessment überhaupt durchführen zu können.
Es gibt eigentlich kein Organ, bei dem wir nicht wissen, es altert mit der Zeit mit. Und das führt zu funktionellen Einschränkungen, die meistens erst gar nicht relevant sind. Aber es gehen dann einfach Reserven verloren. Also wir brauchen nicht die 100%, da reichen dann 50, 30% aus, alles Funktionsreserve, die wir bei hoher Anstrengung oder bei Krankheit dann auch benötigen. Und je älter wir werden, umso mehr geht von dieser Funktionsreserve dann einfach auch, ja, verlieren wir. Und so entstehen chronische Krankheiten des Herzens, der Niere, des Gehirns, kognitive Einschränkungen, Demenz, die natürlich als das sind die für sich eine Krankheit sind, aber ganz klar altersassoziiert sind.
Und diese fehlenden Funktionsreserven, von denen er jetzt hier gerade gesprochen hat, die sind aber eben nicht unbedingt und auch nicht sofort bei einem flüchtigen Gespräch, so wie die ja in der Notaufnahme dann häufig stattfinden, da kann man die nicht eben unbedingt sofort erkennen. Und auch das chronologische Alter, also der Blick aufs Geburtsjahr, der gibt möglicherweise eben nur sehr unzureichend an, wie es denn in uns aussieht. Also wie sehr wir tatsächlich bereits gealtert sind und eben im Umkehrschluss, wie fit wir denn eigentlich noch sind. Und deshalb, wegen dieser Erkenntnisse, hat die Fachgesellschaft für Geriatrie es eben durchgesetzt, dass es bei der Aufnahme eines Patienten ab 60, 65 ein sogenanntes geriatrisches Assessment geben sollte. Aber wie gesagt, erst 2024.
Also ganz konkret, dass systematisch geschaut werden müsste mit bestimmten medizinischen Parametern, wie der Gesundheits- bzw. Alterszustand eines Patienten ist.
Ja, und das ist jetzt sogar Gegenstand einer S3-Leitlinie, also das ist eine Behandlungsempfehlung nach aktuellem wissenschaftlichen Erkenntnisstand. Und das hat mir der Geronto-Anästhesist Professor Rainer Kiefmann erzählt. Er arbeitet am Rotkreuz-Klinikum in München, da habe ich ihn getroffen, und am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Und er arbeitet wirklich seit Jahren daran, wissenschaftlich auch dafür zu werben und es bekannter zu machen, dass Krankenhausaufenthalte so gestaltet werden müssen, dass ältere und alte Menschen davon profitieren und dass sie nicht versehentlich dadurch sogar deutlich geschädigt werden.
Du sagst, die haben das durchgesetzt mit einer Leitlinie. Wir haben es jetzt aber ja nicht so erlebt.
Nee, hör mal dazu vielleicht, was Rainer Kiefmann sagt.
Also theoretisch, die Leitlinie gibt es und eigentlich im idealen Fall müssten es jetzt eigentlich alle Krankenhäuser machen. So, das dauert natürlich immer ein bisschen, bis sowas implementiert ist, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, diese Leitlinie, das war schon mal die Grundvoraussetzung, dass die Verhältnisse hier besser werden.
Ja, und als ich ihn dann nachfragte, ja, wie viele Kliniken machen das denn jetzt schon so? Da hat er gesagt, naja, das brauche eben Zeit.
Nun gut, aber jetzt mal vorausgesetzt, die Kliniken halten sich an diese Leitlinie, haben die schon umgesetzt, setzen das geriatrische Assessment ein. Was würde das denn für unseren Beispielpatienten Georg konkret bedeuten, der mit 85 Jahren gestürzt ist und mit Oberschenkelhalsbruch in die Notaufnahme kommt?
Also als erstes würde dann klar festgestellt werden, welche Begleiterkrankungen gibt es. Bluthochdruck, Diabetes, Herzschwäche oder ähnliches.
Okay, das ist noch relativ normales
genau, Assessment. Genau, und das häufig wissen das die Menschen ja auch selbst und können das schon von sich aus thematisieren.
Aber bei alten Leuten ist es ja eigentlich häufiger als bei jedem normalen Patienten, beziehungsweise geradezu Standard, dass da ganz viel zusammenkommt. Wie viele Menschen in dem Alter haben denn eigentlich tatsächlich solche Komorbiditäten?
Ja, also das Robert-Koch-Institut, das erhebt diese Daten tatsächlich regelmäßig und die haben 2023 einen Bericht veröffentlicht, das ist der jüngste Bericht, den es von denen gibt, nachdem fast 70% der Menschen, die älter sind als 65, multimorbide sind. Mhm. Also das heißt, sie haben mehrere Krankheiten auf einmal, eben sowas wie Bluthochdruck, Lungenerkrankung, Herzerkrankung. Mhm. Und das heißt, selbst wenn diese Erkrankungen zum Beispiel durch Medikamente gut im Griff zu sein scheinen, dann sind das aber eben trotzdem Beeinträchtigungen, die in so einer Ausnahmesituation wie dieser spontane Besuch einer Notaufnahme, weil man sich zum Beispiel was gebrochen hat, dann können die eine ganz andere Wirkung entfalten und dann können die möglicherweise viel, viel wichtiger sein für den weiteren Heilungs- und Behandlungsprozess, als es eben auf den ersten Blick erscheint.
Was wird noch gemacht beim geriatrischen Assessment?
Ja, zum Beispiel wird gefragt oder geguckt, wie beweglich ist denn ein Patient? Kann sich zum Beispiel der Patient, die Patientin noch alleine die Strümpfe anziehen? Mhm. Und natürlich ganz wichtig, was auch nachgeschaut wird, ist die Kognition. Also wie orientiert ist jetzt zum Beispiel unser Beispielpatient Georg? Weiß er, warum er da ist, wo er ist? Kann er Auskunft geben? Kann er über sich berichten und auch über seine Lebensumstände? Oder merkt man da schon, da gehen so verschiedene Ebenen ein bisschen durcheinander?
Also nochmal, das sind jetzt noch keine richtig überraschenden Parameter, die da abgefragt werden. Chronische Begleiterkrankungen, Medikamenteneinnahme, geistiger Zustand, körperliche Fitness.
Genau, aber das geriatrische Assessment würde, wenn es durchgeführt würde, auch erfassen, wie ist zum Beispiel jetzt unser Georg, wie ist er ernährt? Mhm. Liegt da möglicherweise eine Mangelernährung vor? Und diese Mängel können eben auch, selbst wenn man normalgewichtig ist, können die eben tatsächlich vorliegen. Und dann müsste nämlich zum Beispiel im Krankenhaus, wenn man das erkennen würde, mit spezieller Ernährung gegengesteuert werden.
Das ist ein ganz heikles, nochmal eigenes Thema. Ja. Ich sag mal so, zumal die normale Krankenhauskost in der Regel obendrein auch nicht gerade nährstoffreich ist.
Nein, da wundert man sich wirklich sehr.
Also ich weiß, dass man davon ausgeht, dass ein Drittel der über 70-Jährigen nicht genug Nährstoffe zu sich nimmt. Wie häufig kommt das denn dann vor, dass Menschen wirklich mangelernährt sind, wenn sie im Krankenhaus aufschlagen?
Ja, das ist ein Problem, das es nicht zu unterschätzen gilt. Mangelernährung kann aber zweierlei bedeuten. Das sollten wir noch vielleicht ganz kurz deutlich machen. Also einerseits schlichtweg, so wie man sich es vorstellt, zu dünn zu sein. Mhm. Dann ist diese Magerkeit insofern ein Problem, weil sie eben mit dem Verlust von Muskeln einhergeht. Mhm. Und das bedeutet natürlich dann eben auch, dass diese älteren Menschen gebrechlich werden. Der Fachbegriff dafür ist Frailty, also Gebrechlichkeit. Mhm. Und die wiederum, da sind wir ja dann bei unserem Beispiel Patienten Georg, die erhöht dann eben halt auch das Sturzrisiko.
Ja.
So, und der zweite Punkt, was Mangelernährung noch bedeuten kann, du isst einfach ungesunde Sachen oder du ernährst dich zu einseitig, hast also ein Eisenproblem, also einen Mangel an Eisen und rutscht dann da eben sozusagen hinein. Und diese zweite Form der Mangelernährung, die kannst du eben auch haben, selbst wenn du übergewichtig bist. So, und jetzt nochmal zurück zu deiner Frage. Ich kann die eigentlich nicht beantworten. Die Wissenschaft kann die auch nicht wirklich verlässlich beantworten. Es gibt keine verlässlichen Zahlen dazu. Mhm. Aber die Schätzungen bestätigen genau das, was du eben sagtest. Also ungefähr ein Drittel, geht man davon aus, der älteren Patienten sind mangelernährt, wenn sie ins Krankenhaus kommen.
Mhm. Das könnte sich ja aber natürlich ändern, dass man keine Zahlen hat, wenn die Leitlinie tatsächlich überall greift und das geriatrische Assessment dann regelhaft durchgeführt wird. Also, eben hatten wir schon gesagt, es kommt gar nicht so selten vor, dass ein alter Mensch wegen einer Verletzung zum Beispiel in die Klinik kommt und dann als Pflegefall nach Hause geht. Unser Beispiel Georg mit dem Oberschenkelhalsbruch. Da ist das Problem womöglich gar nicht, dass der Bruch so schlecht verheilt. Was steckt denn dann dahinter?
Ja, man muss sagen, jeder Krankenhausaufenthalt in dem Alter ist eben einfach ein Risiko.
Jeder.
Jeder. Lass mich das mal ganz kurz noch ein bisschen ausführen. Also das Gehirn altert, das wissen wir alle. Aber das bedeutet eben nicht, dass es nur zwei Zustände gibt. Also ein gesundes, fittes, junges Gehirn oder ein altes, möglicherweise dementes Gehirn.
Nicht nur 0 und 1.
Genau. Und das heißt, wenn wir nochmal zu unserem 85-jährigen Beispielpatienten Georg kommen, es kann sein, dass er sein Alter ganz alleine noch richtig gut wuppt. Mhm. Also scheinbar ohne Beeinträchtigung. Er kocht, er kauft ein, er trifft sich noch regelmäßig mit seinen Skatfreunden und seine Familie denkt und er selbst denkt auch, Mensch, ich habe das alles im Griff. Aber das kann eben eine Fehleinschätzung sein. Denn wir haben ja eben über die Funktionsreserven der Organe gesprochen. Mhm. Diese Funktionsreserve gibt es eben auch für das Gehirn.
Ah.
Und der Fachbegriff da ist kognitive oder zerebrale Reserve. Und auch die nimmt im Laufe des Lebens ab. Und zwar zunächst so, dass man es gar nicht merkt. Das hat Markus Gödel mir so erklärt.
Diese Reserve, ich versuche das mal bildlich zu machen, wenn ich mit Patienten und Angehörigen zu rede. Es funktioniert noch alles. Die eigenen Eltern in der Häuslichkeit, die kümmern sich soweit selbst. Man trifft sich, auch wenn man sich häufig trifft, 2-3 Mal die Woche. Über was unterhält man sich? Vielleicht immer über die gleichen Dinge. Fällt gar nicht so auf, dass jemand gar nicht mehr jetzt so informiert ist über das aktuelle politische Tagesgeschehen. Zeitung wird noch gelesen, aber vielleicht auch gar nicht mehr so viel davon verarbeitet, weil es einfach eine Gewohnheit ist. Und in dem Moment, wenn dann mehr passiert, fällt plötzlich auf, oh, dann merkt man, die Reserven sind nicht mehr da. Jetzt ist man in der Notaufnahme, jetzt ist plötzlich jemand nicht mehr richtig auskunftsfähig. Und oftmals haben es die Angehörigen, genauso wie die Patienten, selbst gar nicht so wirklich mitbekommen.
Ja, und deshalb kann es eben wirklich sehr entscheidend sein, dass alles bei der Ankunft in der Klinik möglichst sorgfältig erfasst wird, damit die Behandlung dann dem Menschen auch tatsächlich nützt. Das hat Rainer Kiefmann gesagt.
Es gilt halt jetzt genau abzuwägen, okay, was ist eigentlich die beste Therapie erstmal für den älteren Patienten? So, und das ist natürlich eine sehr individuelle Frage. Dann muss man halt sich überlegen, okay, wie hoch ist denn eigentlich das Risiko für den Patienten, wenn man operiert? Einmal von Seiten der Risiken, die der Patient schon mitbringt, dann Vorerkrankungen zum Beispiel, Gebrechlichkeit haben wir schon erwähnt. Und dann kommt natürlich das OP-Risiko noch mit dazu. Genau, und da muss man das halt abwägen und dann im Sinne für den Patienten die beste Entscheidung finden.
Also, dann lass das mal weiter durchspielen. Unser Georg ist jetzt in einem ganz normalen Krankenhaus. Das geriatrische Assessment ist dort noch nicht angekommen. Der ist jetzt durch die Diagnostik der Notaufnahme geschleust worden. wirkt so ein bisschen desorientiert, aber nur ein bisschen, da achtet keiner so richtig drauf und da wird nicht viel abgewogen Risiko nutzen, sondern es heißt, der muss operiert werden. Mhm. Das ist schon ein Risiko, auch dafür durch die Belastung kognitiven Stress zu bekommen. Aber beim Oberschenkelhalsbruch, da hast du doch gar nicht so viele Möglichkeiten.
Ja, exakt. Also da muss tatsächlich gehandelt werden. Das haben mir alle bestätigt, mit denen ich gesprochen habe. Auch wenn der Eingriff selbst durch die Narkose zum Beispiel Risiken mit sich bringt. Aber es gibt ja häufig ganz andere gesundheitliche Einschränkungen. Also zum Beispiel gar nicht so selten eine Aortenklappenstenose. Mhm. Das ist eine Verengung der Aortenklappe am Herzen. Und die führt dazu, dass zu wenig Blut in die Aorta, also in den Körper hineinfließen kann. Und das zum Beispiel, und das ist wichtig für die gesamte Versorgung des Organismus, die Kardiologen, die sagen, ja, das ist kein großes Ding, das kann man minimalinvasiv behandeln, also indem man so einen Katheter zum Beispiel einführt und dann eine neue Aortenklappe einsetzt, so wie man auch eine Herzklappe einsetzen kann. Aber das ist eine sogenannte elektive Operation. Mhm. Also kann man machen,
muss man aber nicht machen.
Auch wenn es tatsächlich bedeutet, wenn du die unbehandelt lässt, diese Aortenklappenstenose zum Beispiel, dass dann tatsächlich deutliche Einschränkungen der Lebensqualität das Ganze nach sich zieht. Also zum Beispiel sowas wie Kurzatmigkeit. Mhm. Aber trotzdem, in einem solchen Fall, so sagt das jedenfalls Rainer Kiefmann, da müsse einfach abgewogen werden zwischen Schaden und Nutzen für den Patienten.
Na gut, das leuchtet alles ein. Mhm. Aber wenn eine OP unumgänglich ist, wie bei unserem Georg, oder auch, wenn man sich entscheidet, die OP zu machen. Wie geht's dann weiter?
Also unser Georg, der würde ganz schnell operiert werden. Keine Angehörigen wären dabei, keine besondere Vorbereitung, keine spezielle Narkose, keine spezielle Narkosetiefe. Die kann man ja auch variieren. Und dann wäre es recht wahrscheinlich, es kommt zu Komplikationen. Also es könnte ganz gut passieren, dass er zum Beispiel die Narkose nicht verträgt. Dass bei ihm dann später die Wundheilung gestört ist, weil es vielleicht im Vorfeld nicht genau genug gecheckt worden ist, welche Medikamente verträgt er denn und welche eben aber auch nicht. Dann würde er auf jeden Fall dadurch länger bleiben müssen. Der Aufenthalt würde sich verlängern. Dann möglicherweise könnte es zu Krankenhausinfektionen kommen. Es könnte zu Druckgeschwüren kommen und im schlimmsten Fall könnte dadurch tatsächlich es zu einem Delir kommen.
Ja, also das Delir ist eigentlich, muss man sagen, nach wie vor ein riesengroßes Problem. Und das allergrößte Problem dabei ist eigentlich immer noch die Diagnostik dazu. Das heißt also, es wird oft nicht erkannt.
Und das liegt daran, dass es ganz unterschiedlich ausgeprägt sein kann oder warum wird es eigentlich so oft nicht erkannt?
Ja, genau. Also zum einen sind diejenigen, die davon betroffen sind, wie wir es vorhin schon ganz kurz skizziert haben, die sind völlig freigedreht, sage ich jetzt mal so. Die wollen abhauen, die reißen sich die Zugänge raus, die halluzinieren, die fühlen sich verfolgt, was auch immer.
Also schwer auffällig und auch damit natürlich ein Problem für die Pflegenden und die Ärzte und Ärztinnen, die sie behandeln, weil sie so, ich sag's jetzt mal, ein bisschen hässlich querulantisch sind, so arbeitsintensiv. Aber es gibt auch die anderen, die ganz still sind, in sich gekehrt und die fallen dann überhaupt nicht richtig auf.
Ja. Das sind die Patienten, die keine Extraarbeit machen, die keine Ansprüche haben. Und ich sage es jetzt auch mal ein bisschen zugespitzt, diesen Patienten kannst du morgens ein Glas Wasser hinstellen und du kannst das dann genauso unberührt am Abend einfach wieder wegräumen. Also die sind genauso wie die lauten Randalierenden, sind die in ihrer Innenwelt gefangen. Die werden aber noch seltener sozusagen erkannt, deshalb, weil sie so still sind. Nur es äußert sich bei denen eben halt alles sehr anders.
So, und wenn es nicht erkannt wird, dann wird nichts getan. Und vor allem, wenn man auch keine Diagnostik macht, dann hat man das Delir auch nicht auf dem Schirm. Das heißt, man macht eigentlich auch keine Prävention. So, allein, dass man ein Diagnostiktool einführt, schärft bei allen alle Sinne, dass man die Patienten auch als vulnerable Patientengruppe erkennt und auch schon im Vorfeld dagegen irgendwas unternimmt. Das ist eigentlich das Entscheidende dabei.
Er sagt, ein Diagnostiktool. Wie genau sieht das aus, die Diagnose?
Ja, das ist nicht ein spezielles Tool, sondern das ist eben die Erhebung all der Daten, über die wir vorhin gesprochen haben. Also wie gebrechlich ist jemand, wie gut ernährt, wie orientiert, wie vorerkrankt und so weiter. Und wenn man diese Daten, diese Infos, wenn man die alle zusammenträgt, dann lässt sich eben die Wahrscheinlichkeit für die Pflegenden und auch für das Ärzteteam eben deutlich besser einschätzen, mit der möglicherweise ein Delir entsteht. Und dann lässt sich natürlich bei den ersten Anzeichen auch sofort reagieren.
Dazu müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer sagen, bei wem so ein Risiko für ein Delir überhaupt entsteht.
Ja, wir hatten das ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, alle Patienten älter als 65 Jahre, wenn wir die jetzt mal so als Gruppe zusammenfassen, dann erleiden bis zu 30% davon ein Delir bei einem Krankenhausaufenthalt.
Jeder Dritte, das muss man sich mal klar machen.
Richtig viele. Und wenn sie auf die Intensivstation müssen, diese Gruppe, dann steigen diese Raten sogar noch ziemlich deutlich an. Dann sprechen manche Geriater von bis zu 80% der Patienten, die in ein Delir rutschen. Und es gibt zum Beispiel eine Studie von der Cornell-Universität in den USA von 2024. Das ist noch ein Preprint, also ist noch nicht von Fachleuten begutachtet worden, wird aber zurzeit geprüft und die haben diese Zahlen veröffentlicht.
Also man kann sagen, diese hohe Rate an Delirfällen ist ganz klar altersassoziiert. Nimmt das dann auch noch mehr zu im Laufe des Alters?
Ja, es steigt eindeutig mit dem Alter an. Also bei Menschen zwischen Mitte 60 und Mitte 70 ungefähr, da liegt das Risiko für ein Delir bei einem Krankenhausaufenthalt im Durchschnitt so bei rund 15%. Aber bei denen, die älter sind als 85, da steigt das Risiko und dann liegt es zwischen 30% und 50%. Mhm.
Damit schlagen wir die Brücke zu deinem Vater, Daniela. Du hast das ja auch persönlich erlebt und dein Vater gehörte altersmäßig zu dieser Hochrisikogruppe damals, oder?
Ja, mein Vater war damals 90. Im Frühsommer hatten wir noch seinen Geburtstag gefeiert. Da war er extrem fit. Und als er dieses Delir erlitt, da war er eigentlich auch noch vorher recht fit. Er war an dem Tag auf einen Baum geklettert, um Quitten zu pflücken. Er hat es geliebt, wirklich im Herbst immer Quittenmarmelade zu kochen. Und dabei hat er sich aber ganz offensichtlich extrem übernommen, also derart angestrengt, dass er ganz massive Luftnot bekommen hat. Er hatte nämlich Asthma als Vorerkrankung. Und meine Mutter, das war offenbar so schlimm an dem Tag, dass meine Mutter nicht mehr ein und aus wusste. Die hat dann den Rettungswagen gerufen. Sie sagte, er erstickt sonst. Die sind gekommen und die haben ihn natürlich sofort mit in die Notaufnahme genommen und dann lief da das ganze Programm ab. Und da war er schon so ein bisschen verwirrt und hat das eigentlich gar nicht so richtig verstanden, warum er dort war. Das hat mir meine Mutter erzählt, da war ich noch nicht dort. Dann kam ich und dann zeigte sich eben auch genau wie bei euch, wir durften nicht zu ihm hin. Meine Mutter konnte einmal ganz kurz rein. Dann hat er versucht, aus dem Bett zu kommen und sich eben auch, so wie dein Vater, die ganzen Zugänge alles rausgerissen. Und dann ging es aber noch weiter, denn um auszuschließen, dass er vielleicht doch einen Schlaganfall erlitten hatte bei seiner Baumkletteraktion, sollte er eben ein MRT bekommen. Und dafür haben sie ihm ein Beruhigungsmittel gegeben. Aber sie haben ihm eins gegeben, was er nicht vertragen hat. Und das stand auch auf seiner Arzneiliste, die meine Mutter dabei hatte und die sie auch den Sanitätern und den Ärzten gegeben hatte. Aber auch bei uns war es so, offenbar hatte die niemand gelesen.
Also diese Unverträglichkeiten sind wahnsinnig wichtig. Das habe ich dann auch gelernt, als ich ein bisschen recherchiert habe, dass Medikamente manchmal ein zusätzlicher Faktor sein können, der zum Risiko beiträgt, genau wie Dehydrierung.
Genau das. Und bei meinem Vater war das so, da ging dann gar nichts mehr. Also ich kürze das jetzt hier auch alles mal ab. Aber jedenfalls ist er dann in ein Delir gerutscht und das war eigentlich ein ähnliches Krankheitsbild, so wie du das von deinem Vater beschrieben hast. Also mein Vater hat zum Beispiel versucht, die Desinfektionsspender, die an der Wand in dem Krankenhauszimmer waren, die da so rauszureißen.
Das ist gar nicht so einfach, kräftemäßig.
Nee, aber er war in dem Moment, er hat unglaubliche Kräfte entfaltet in dem Moment, als er das versucht hat. Ich habe versucht, das natürlich zu verhindern. Das war echt richtig schwierig. Kein Infusionszugang blieb in seinen Armen. Ich hatte auch den Eindruck, so er erkennt mich und meine Mutter nicht mehr so ganz richtig. Also er war in allem wirklich wie ein fremder Mensch. Er war getrieben, er war rastlos, er hat auch halluziniert, hat Sachen gesehen, die wir nicht gesehen haben. Und dann in dieser ersten Nacht im Krankenhaus, da war er allein. Dann hat er sein Zimmer offenbar verlassen und hat versucht, das Krankenhaus im Nachthemd zu verlassen. Und kurz bevor er tatsächlich die Tür hat passieren können, hat eine Schwester ihn noch gestoppt und wieder zurück. Und dann war er aber offensichtlich immer noch so aufgewühlt, dass sie dann, und das hat den weiteren Verlauf jetzt auch nicht gerade positiv beeinflusst, dann hatten sie ihn eben fixiert und am nächsten Morgen, als wir ins Krankenhaus kamen, da war er wirklich richtig im Off und er hatte an Armen und Beinen so blutunterlaufene Striemen von der Fixierung. Also das war ziemlich schrecklich.
Also nochmal zurück zu dem Auslöser. Man kann also gar nicht so genau sagen, was das bei ihm ausgelöst hat. Das unverträgliche Beruhigungsmittel war vielleicht der entscheidende Trigger?
Ja, das habe ich mir zumindest im Nachhinein so angelesen. Also dieses Beruhigungsmittel ist ja das, was bei älteren und alten Menschen am häufigsten verabreicht wird, habe ich dann gelesen.
Mhm. Was für ein Wirkstoff war das?
Das sind Benzodiazepine, die da drin enthalten sind. Und die sind tatsächlich auch bekannt dafür, dass gerade ältere und alte Menschen sie nicht vertragen. Also als ich danach mit Freunden gesprochen habe, die beides Ärzte sind, da waren die im Gegensatz zu mir, also von dem Verlauf, überhaupt nicht überrascht.
Mhm. Gibt es das denn eigentlich auch in anderen Altersgruppen, dass sich ein Delir entwickelt? Wir haben jetzt nur über alte Menschen gesprochen.
Ja, Delir ist nicht nur auf das Alter begrenzt. Das gibt es auch bei Kindern hin und wieder. Aber im Gegensatz zu den Älteren und zu den alten Menschen ist es bei ihnen tatsächlich nur vorübergehend.
Immer.
Immer. Also früher haben Medizinerinnen und Mediziner das Delir auch Durchgangssyndrom genannt. Und bei Kindern ist es das auch tatsächlich. Bei älteren und bei alten Patienten ist das im Ablauf und deshalb auch in der Definition deutlich komplizierter. Also kann lang anhalten, kann auch wieder schnell vergehen. Aber zum Vorkommen bei Kindern, um die Frage noch zu beantworten, gibt es eben keine wirklich belastbaren Studien oder Daten. Also es ist unstrittig, dass ein Delir bei Kindern vorkommt, aber die Größenordnung, in der das passiert, die kann nicht angegeben werden.
Aber was ist denn eigentlich der Mechanismus, der dahinter liegt? Was passiert da tatsächlich im Gehirn?
Also die neuronalen Strukturen des zentralen Nervensystems, die geraten durch Stress, durch Angst und Schmerzen im wahrsten Sinne des Wortes durcheinander, komplett durcheinander. Und es gibt eben Faktoren, die dieses Risiko begünstigen. Auch die Punkte, die wir schon angesprochen haben. Also eine Mangelernährung zum Beispiel, eine Demenz, Flüssigkeitsmangel, das hohe Alter oder eben auch das sehr junge Alter. Und die Botenstoffe, die die Signale zwischen den Nervenzellen übertragen, die sind eben aus der Balance. Mhm. Aber Kinder, die haben ja im Gegensatz zu den Älteren und vor allen Dingen zu den alten Menschen, die haben ja noch diese kognitive, zerebrale Reserve, über die wir vorhin sprachen. Und die erholen sich davon dann wieder ganz vollständig. Aber bei älteren Menschen kann es passieren, dass das nicht der Fall ist. Das hat mir zum Beispiel Professor Gabriele von Arnim erzählt. Sie bekleidet einen der wenigen Lehrstühle für Geriatrie in Göttingen am dortigen Uniklinikum. Also es gibt genau 7 Lehrstühle für Geriatrie bundesweit. Und sie forscht zum Thema Delir.
Genau, es ist unterschiedlich lang. Es wird in der Regel, und dadurch ist auch definiert, wird wieder besser. Aber wenn man sich die langfristigen Folgen anschaut, da haben wir halt ganz viele negative Folgen. Schon kurzfristig viel mehr Komplikationen im Krankenhaus, dann in der längeren Aufenthalt im Krankenhaus, dann eine höhere Wahrscheinlichkeit, nicht mehr selbstständig zu Hause leben zu können und in eine Kurzzeitpflege oder Langzeitpflege zu müssen. Und was wir jetzt auch zunehmend gelernt haben, ist, dass es eben auch langfristig auf Gedächtnisfunktionen, kognitive Leistungsfähigkeit einen negativen Effekt hat. Die Wahrscheinlichkeit, dann auch im Verlauf eine Demenz zu entwickeln, ist 6- bis 8-fach höher. Mortalität, also Sterblichkeit, ist auch deutlich erhöht. Es hat so viele negative kurz-, mittel- und langfristige Effekte, dass man da unbedingt ran muss.
Hat sich dein Vater denn eigentlich wieder vollständig erholt?
Schon, aber das hat in Summe, würde ich sagen, so 2-3 Tage gedauert. Also bei uns war es auch so, dass nach dieser katastrophalen Nacht, von der ich eben sprach, dass uns da angeboten wurde, mit meinem Vater ein Zimmer zu teilen. Mhm. Das hatte uns damals dort sogar der Chefarzt von sich aus angesprochen und wir wussten gar nicht, dass das geht, als gesetzlich Versicherte. Und das, muss ich sagen, war wie bei euch auch, das war echt der Wendepunkt, kann man rückblickend sagen, also in die folgende Nacht bin ich dann da gewesen, die nächste Nacht meine Mutter und dann wieder ich und so weiter, bis er rausgekommen ist nach ungefähr einer Woche. Dann haben wir halt in der Zeit mit ihm geredet, haben ihm immer wieder erklärt, warum wir jetzt im Krankenhaus sind, waren die ganze Zeit bei ihm im Zimmer, haben mit ihm gegessen und dann später, nach ein paar Tagen, ging es ihm dann schon besser, konnte man wieder mit ihm spielen, also zum Beispiel, Mensch, ärgere dich nicht und eben so weiter. Mhm. Ich hatte damals auch, das fand ich ganz interessant, auch das Gefühl, dass die Pflegenden eigentlich richtig froh waren, dass wir das übernommen hatten mit meinem Vater. Die kamen immer nur ganz kurz vorbei, die haben dann so das Essen so reingebracht kurz, haben mal den Blutdruck gemessen oder Fieber oder sowas. Aber ansonsten waren die komplett raus und auch eben duschen und diese ganzen Geschichten. Das haben wir dann alles gemacht und das war wirklich für meinen Vater richtig gut. Also ich würde wirklich sagen, wir hatten Glück, weil es dann dadurch denke ich, sehr, sehr schnell ging. Mhm. Aber das lag eben auch an diesem Chefarzt. Also als der da am ersten Morgen zur Visite kam und wir ihm erzählt haben, nee, nee, das ist nicht mein Vater, der ist nicht dement. Mhm. Der hat gestern noch Quitten versucht zu ernten vom Baum. Da hat der von sich aus eben gesagt, ja, wollen Sie hier vielleicht einziehen irgendwie? Das ist ein Delir. Also wenn wir den nicht gehabt hätten, dann wäre das, glaube ich, alles sehr anders gelaufen.
Jetzt lass uns noch mal kurz drauf gucken, ob man denn eigentlich das Risikoprofil ein bisschen besser vorhersagen kann. Gibt es denn Forschungsansätze herauszufinden, wie man einem Delir ganz konkret besser vorbeugt und bei wem tatsächlich ein nochmal erhöhtes Risiko besteht?
Ja, das ist ein Forschungsfeld und das wird auch in sehr unterschiedlichen Ansätzen gearbeitet, geforscht. Aber so richtig den einen Mechanismus, der ein Delir verursacht, den haben die Forschenden bisher noch nicht gefunden. Es sind verschiedenste Hypothesen dazu im Umlauf. Also manche Teams forschen zum Beispiel daran, Biomarker für Entzündungen im Organismus zu entdecken. Mhm. Weil das mittlerweile schon bekannt ist, die triggern tatsächlich ein Delir. Mhm. Dann gibt es aber andere Teams, die versuchen herauszufinden, ob diese Blut-Hirn-Schranke, die ja eigentlich dafür zuständig ist, dass zum Beispiel diese Entzündungsstoffe, dass die nicht bis zum Gehirn kommen, ob die vielleicht mit zunehmendem Alter einfach durchlässiger, so poröser wird und ob das mit eine Ursache ist. Mhm. Dann gibt es aber eben auch ganz andere Forschungen, ob bestimmte Stoffwechselwege, ob die vielleicht einfach durcheinander geraten sind. Also es wird an vielen verschiedenen Ansätzen geforscht und gearbeitet, aber möglicherweise ist es eben genau das Ergebnis dieses Konglomerats, über das wir bis jetzt schon gesprochen haben.
Hm. Unbefriedigende Antwort.
Ja, sehr.
Forschungsfeld ist umfangreich, macht natürlich ein bisschen Hoffnung, dass man vielleicht da doch noch ein bisschen konkreter werden kann. Aber Stand jetzt müssen wir sagen, multifaktoriell.
Ja, und eine weitere Erklärung dafür, warum man noch nicht weiter ist, ist eben tatsächlich auch, dass die Geriatrie ein ziemlich junges Fach ist innerhalb der medizinischen Forschung. Mhm. Also ist eben erst seit wenigen Jahrzehnten, gibt es dieses Fach überhaupt in der medizinischen Ausbildung? Also lernen die Studierenden das? Und dass es in Deutschland erst 7 Lehrstühle dafür gibt, das macht ja die Dimension der Bedeutung eben auch ein bisschen deutlich. Gabriele von Arnim zum Beispiel, die forscht ja dazu. Und als ich sie in Göttingen besucht habe, da hat sie mich als erstes in den Labortrakt geführt. Die Geriatrie, also die Forschungsabteilung der Geriatrie, die ist auf dem Campus der Uniklinik in Göttingen in einem sehr imposanten Neubau. Mhm. Da ist alles wirklich extrem großzügig, habe ich so noch nie gesehen. Breite Flure, große Fenster und eben auch die Labore, die sind sehr, sehr großzügig, alle miteinander verbunden, hell, offen, freundlich. Dort arbeitet die Geriaterin mit ihrem Team und zurzeit laufen dort 2 aktuelle große Studien mit dem Ziel, die biologischen Abläufe bei einem Delir genau zu verstehen, molekularbiologisch zu verstehen. Und wir haben dann im Labor eine Doktorandin von Gabriele von Arnim getroffen. Sie heißt Fatima Irfan und sie untersucht Blutproben nach Biomarkern. Sie sucht nach denen, mit denen sich das Risiko für ein Delir vorhersagen lassen könnte.
Also ganz konkret biologische Merkmale, die sich messen lassen, so wie Cholesterinwerte oder auch Blutzucker oder Eiweiße im Blut, die Entzündungen anzeigen können. Den CRP-Wert kennen da manche vielleicht.
Ja, in den letzten Jahren sind ja diese Biomarker ganz verstärkt in der medizinischen Forschung angekommen. Also auf sehr vielen medizinischen Feldern ist das ja mit sehr viel Hoffnung verknüpft, dass man damit dann eben für viele Krankheiten sehr, sehr viel früher erkennen kann, gibt es da so eine Prädisposition für. Und das erhoffen sich die Göttinger Forschenden eben auch, dass sie einen oder mehrere Biomarker eben finden, die ein Delir vorhersagen können.
Also als Risikoprofil zum einen, aber auch zum diagnostischen Nachweis und um womöglich Medikamente zu entwickeln?
Genau. Deshalb untersucht Fatima Irfan zurzeit insgesamt 500 Blutproben. Mhm. Die sind an 5 Unikliniken gesammelt worden. Das sind Blutproben von älteren und von alten Menschen. Und zwar jeweils vor und nach einer Operation. Und die vergleicht Fatima Irfan und die achtet eben auf bestimmte Biomarker im Blut, ob die sich und wie die sich verändern.
And our main focus is to basically if we can already predict the delirium because we have the measurements from the patients preoperatively also and postoperatively also. And in one of the cohorts, in our Powell cohorts, it's include patients from 5 different centers in within the Germany. And we want to know if from the blood markers we were identifying so many blood markers in those patients and we want to know if we can already predict the delirium.
Also durch den Vergleich der Blutproben vor und nach der Operation zeigen sich deutliche Unterschiede, vor allem in den Entzündungsparametern.
Ja, offenbar. Also aktuell hat das Team in Göttingen schon 2 Biomarker identifizieren können, haben sie mir gesagt. Und die eignen sich tatsächlich möglicherweise, um die Wahrscheinlichkeit für ein Delir vorherzusagen. Aber die Ergebnisse dieser Untersuchungen, die sind noch nicht veröffentlicht. Es gibt wohl Hinweise auf Entzündungsprozesse im Körper, die tatsächlich mit dem Delir zusammenhängen.
We cannot actually talk about the actual findings
because this is not published yet.
Really cool findings that Fatima has now. Mm-hmm. So 2 markers seem to be altered in delirium. Mm-hmm. And now we try to figure, or you try to figure, in if we can identify an order in which they change. Mm-hmm.
Also veröffentlicht ist diese Studie eben noch nicht. Die ist jetzt im Moment in diesem Peer-Review-Prozess und soll veröffentlicht werden. Und sie hoffen extrem darauf, dass das noch im Laufe dieses Jahres der Fall sein wird. Aber das ist ja gute wissenschaftliche Praxis, dass man es dann eben noch nicht verrät, wenn es noch nicht wirklich veröffentlicht worden ist. Aber scheint eben ernstzunehmende Hinweise zu geben, dass sich da möglicherweise durch solche Biomarker ein bisschen eine bessere Vorhersage entwickeln lässt.
Mhm. Und wenn man jetzt tatsächlich entdecken würde oder entdeckt hat, Biomarker X und Y, die erhöhen die Delirwahrscheinlichkeit, dann könnte man das ja auch in die Behandlung der Patienten mit einbeziehen, oder?
Ja, also möglicherweise könnte man die zum Beispiel dann anders operieren. Mhm. Man könnte sagen, wir machen eine ambulante Operation, nicht stationär. Man gibt möglicherweise andere Narkosemittel. Aber man könnte natürlich basierend auf dieser Erkenntnis auch nach Wirkstoffen suchen, um daraus dann vielleicht in Zukunft ein Medikament gegen ein Delir zu entwickeln.
Da hast du gerade schon was angetippt. Worüber wir jetzt nämlich noch gar nicht so deutlich und ausführlich gesprochen haben, ist die Frage, wie ein Delir denn eigentlich behandelt wird. Also es ist ein medizinischer Notfall. Damit zu Hause zu bleiben, ist offenbar keine so gute Idee. Es geht ja schon damit los, dass die Patienten im Extremfall richtig weggetreten sind und nichts mehr selbst können, nicht mehr trinken. Aber Medikamente gegen diesen Zustand konkret gibt es noch gar nicht, oder?
Nee, tatsächlich. Zu Hause bleiben ist keine Option und Medikamente gibt es bisher eben auch noch nicht.
Das wirft natürlich die Frage auf, wenn man ein Delir nicht behandeln kann und so viele ältere und alte Menschen das entwickeln, was kann man denn aktuell präventiv noch tun, um ein Delir zu vermeiden? Zumindest für die Fälle, wo das in der Klinik entsteht.
Also am Rotkreuz-Klinikum in München, wo Rainer Kiefmann arbeitet, ist es wirklich das erklärte Ziel, die älteren und alten Menschen vor einem Delir zu schützen.
Das Allerwichtigste ist, dass wir versuchen, dem Patienten irgendwie eine gewohnte Umgebung verschaffen. So, das kann man jetzt im Prinzip auf viele Art und Weise machen. Also man kann dem Patienten sagen, wenn du ins Krankenhaus gehst, dann bring irgendwie persönliche Sachen mit. Also zum Beispiel Bilder von deinen Angehörigen, dein Lieblingsbuch, dein Lieblingsshampoo, dein Lieblingskissen oder alles, was man halt so im Krankenhaus braucht. Oder vielleicht lass dein Lieblingsessen vorbeibringen. Solche Dinge kann man machen. Was unserer Erfahrung nach das Allerwichtigste ist, das sind die Angehörigen. Die schaffen eigentlich wirklich die vertraute Umgebung.
Ja, und die können beispielsweise im Rotkreuz-Klinikum am Tag der Operation sogar bis zum bzw. bis in den Operationssaal mitkommen, wenn das betreuende Team so den Eindruck hat, die OP verkraftet der Patient womöglich nicht besonders gut, dann sind die Angehörigen in dieser Klinik zum Beispiel direkt danach im Aufwachraum, also sofort da, wenn der Patient aus der Narkose erwacht. Und die können eben auch im selben Zimmer untergebracht werden wie der Patient. Also die Anwesenheit der Angehörigen, darauf legen die dort wirklich sehr, sehr großen Wert. Und die wirkt Wunder, sagt Rainer Kiefmann.
Jetzt ziehe ich nochmal die Parallele vom Anfang. Das kennt man ja so auch aus der Kinderheilkunde. Ja. Da ist es ja auch möglich, beim Krankenhausaufenthalt dabei zu sein, beziehungsweise bei sehr jungem Alter ist es Standard und wirklich jeden Schritt zu begleiten. Und man muss dabei natürlich auch im Blick haben, dass es im besten Fall auch Vorteile für das Pflegepersonal bieten kann. Du hast das mit dem Duschen angesprochen, dass ihr euch die ganze Zeit gekümmert hat. Sowas wie in der Verwirrung Katheter rausreißen, das lässt sich verhindern, wenn jemand permanent am Bett sitzt, was das Pflegepersonal nicht leisten kann. Und dann später auch auf die ausreichende Trinkmenge achten. Also meine Mutter zum Beispiel hat da auch, wie bei euch, durchaus einige Pflegeaufgaben übernommen bei meinem Vater. Aber wenn jemand jetzt gar keine Angehörigen hat oder die das nicht leisten können, weil sie arbeiten müssen und unser Sozialsystem ja auch nicht vorsieht, dass man sich Elternkranktage nehmen kann, wäre eigentlich eine schöne Idee, so wie man auch Kindkranktage bekommt. Was macht man denn dann?
Ja, also wenn jemand keine Angehörigen hat oder die sind eben so weit weg, dann kann man eben trotzdem einiges machen, um das Delir-Risiko zu verringern. Also in diesem Rotkreuz-Klinikum in München zum Beispiel ist es möglich, vorher sich schon mal mit dem Ort so ein bisschen vertraut zu machen. Also das geht natürlich nur bei diesen elektiven Operationen. Georg, unser Beispielpatient, für den wäre das natürlich jetzt keine Option, weil der dann unmittelbar bleibt, nachdem er in die Notaufnahme gekommen ist. Aber bei elektiven Operationen geht das. Da kann man sich vorher zum Beispiel den OP angucken. Man kann sich mal die Intensivstation anschauen, auf die man möglicherweise verbracht werden muss. Also da sind viele Sachen möglich und denkbar. Und es wird eben auch in einigen Kliniken gemacht. Nicht nur im Rotkreuz-Klinikum in München wird es gemacht, sondern zum Beispiel eben auch in der Geriatrie in Göttingen, also beim Uniklinikum. Und Gabriele von Arnim hat mir gesagt, das heißt Multikomponentenmaßnahme in der Fachsprache.
Wenn ich möglichst viele Dinge davon kombiniere, dass ich sage, jemand, die Familie ist informiert, weiß, worum es geht, sind oft da und unterstützen. Wir reorientieren in Zeit und Raum, weil wenn ich weiß, wann und wo ich bin, bin ich schon mal wieder viel weiter, das kann nach einer OP verloren gehen. Dann haben wir Mobilisation, möglichst früh wieder raus aus dem Bett, auf die Beine. Und nicht bloß körperlich aktivieren, auch geistig aktivieren. Dann ist der Tag im Krankenhaus, hat wenig Strukturen, ist lang und die Nacht ist auch immer sehr lang. Dass wir versuchen, möglichst viel Struktur in den Tag reinzubringen und auch am Abend so ein bisschen runterzukommen. Das sind oft einfache Dinge wie, weiß ich, Lavendelöl-Handmassagen.
Ja, und wissenschaftlich lässt sich zeigen, diese Kombination von Maßnahmen, von denen sie jetzt ja gerade eben einige angesprochen hat, das funktioniert auch wirklich. Also messbar geht es dem Patienten damit besser.
Und da hatten wir eben auch an einer großen Studie mitgemacht, die hat Fatima auch schon erwähnt, Pavel-Studie heißt die, wo wir die, so eine Intervention, so ein Bündel an Maßnahmen, ein Programm, wir haben das Aktiver-Programm genannt, umsetzen mit einem Team, das speziell geschult ist. Auch das ganze Krankenhausteam wird geschult, aber die kommen on top dazu und betreuen Patienten auch über verschiedene Stationen hinweg. Manchmal ist der Stationswechsel da. Und betreuen die Patienten und setzen all das, was ich genannt habe, im Team um. Wird jeden Tag neu geplant, wer welche Maßnahme macht, wer wovon profitiert. Und da konnten wir eben zeigen, das waren insgesamt 1500 Patienten, die da an 5 Zentren untersucht wurden, war randomisiert, Hälfte hat es bekommen, die Hälfte nicht, dass in der Unfallchirurgie, Orthopädie und der Allgemeinchirurgie die Delirrate um 40% runterging.
Um 40%?
Ja.
Das ist ja schon fast die Hälfte. Das finde ich wirklich enorm. Und irgendwie auch interessant, weil aus dem Bauch raus denkt man ja ehrlich gesagt trotzdem gern mal so Angehörige bei sich haben, ein bisschen Physio, Lavendelölmassage, das ist eher so Gedöns, softe Faktoren, Wellness. Aber da sieht man mal, dass sowas echt entscheidend sein kann in der Kombination.
Ja, und es zeigt eben, es nützt wirklich was. Also es lohnt sich tatsächlich, diese Risikogruppe anders durch die Krankenhausaufenthalte zu leiten. Auf den geriatrischen Stationen und in den geriatrischen Kliniken ist es eben tatsächlich so, dass diese Patientengruppe von der modernen Hochleistungsmedizin profitiert, weil die eben so umgesetzt wird, dass auf die Vulnerabilität der Patienten Rücksicht genommen wird.
Nochmal zur finanziellen Frage. Eben haben wir ja schon kurz darüber gesprochen, was für Vorteile es haben kann, Angehörige mit unterzubringen und dass das die entscheidende Maßnahme ist. Aber das ist ja beim aktuellen Status quo im Gesundheitssystem oft gar nicht machbar, aus ökonomischen Gründen.
Ja, zumindest wenn man es kurzfristig denkt. Also mit diesen sogenannten DRG-Fallpauschalen, das sind ja diese standardisierten Abrechnungen in den Kliniken, da kommt man da nicht weit. Also auch wenn die dennoch zumindest zum Teil in diesem Bereich tatsächlich auch gelten.
Also Fallpauschalen, dass man eine pauschale Summe pro Patient bekommt, ganz verallgemeinert gesagt.
Genau, ne? Und zwar nicht individualisiert, sondern ein Blinddarm bedeutet eben Maßnahme X und Y, genau. Und dann ist auch Ende. Genau das. Also lass uns mal ein Beispiel konstruieren, um nochmal deutlich zu machen, welches Problem aus dieser fallpauschalen Abrechnung entstehen kann. Also eine Klinik bekommt pro Blutentnahme von der Krankenkasse, wir sagen jetzt mal 5 €. Mhm. Diese Summe habe ich mir aber ausgedacht. Also Blutentnahmen werden im Krankenhaus jetzt nicht einzeln abgerechnet. Aber wir sagen jetzt mal, okay, kostet 5 €. So, wir brauchen dies und jenes Material und der Arzt, der Pfleger, wer auch immer das macht, braucht ungefähr dafür, sagen wir mal, jetzt berechnen wir 5 Minuten. Mhm. Aber dieser Zeitaufwand, der reicht eben ganz oft nicht. Also den kannst du bei Kindern nicht anlegen als Maßstab, aber auch nicht unbedingt bei Älteren und bei alten Leuten. Mhm. Und sofort funktioniert dieses gesamte Abrechnungsmodell nicht mehr. Also die Klinik produziert dadurch rote Zahlen, dass sie alte Menschen behandelt, dass das mehr Zeit kostet, dass das eine andere, intensivere Form der Betreuung kostet. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Problem. Aber die Geriater sagen, man müsse diese Mehrausgaben, die da tatsächlich entstehen, die müsste man gegenrechnen. Zum Beispiel nämlich gegen die Kosten für Folgekomplikationen.
Was man natürlich bezwecken will, ist, dass der Prozess im Krankenhaus möglichst kurz ist. So dass im Prinzip die OP gut verläuft, dass es keine Komplikationen gibt, dass der Patient sich ganz schnell wieder da rappelt. Das heißt also, das ist eigentlich der Benefit vom Krankenhaus.
Weil Komplikationen erhöhen ja die Kosten. Und insofern hilft dieser Ansatz möglicherweise tatsächlich, Kosten einzusparen. Vermutlich aber auf jeden Fall hilft er auch, Pflegekosten zu senken. Denn das oberste Ziel in der Geriatrie ist es ja, die Selbstständigkeit der erkrankten Menschen zu erhalten. Und zwar ganz unabhängig davon, wie alt sie sind. Also entweder zu erhalten oder eben wiederherzustellen. Beispielsweise ist das so im Albertinenkrankenhaus in Hamburg. Das ist ein geriatrisches Krankenhaus, hat 95 Betten und aber auch eine Tagesklinik. Mhm. Und der Klinikdirektor ist Markus Gödel, den wir am Anfang dieser Folge auch schon gehört haben. Der hat mir die Räumlichkeiten gezeigt und auch den Bereich der Tagesklinik. Und dort können geriatrische Reha-Patienten an einem wirklich sehr ausgiebigen Programm teilnehmen, also Physiotherapie, Sport im Kraftraum, Logopädie und so weiter und so fort. Und zwar ist es das Ziel, nach einer Operation, nach einem Krankenhausaufenthalt eben wieder fit zu werden, um wieder alleine leben zu können, selbstständig. Und das muss man sich eben so vorstellen, der ganze Umgang damit ist eben einfach ganz, ganz anders. Also alles und alle sind auf diese Klientel eingestellt. Also die Gestaltung der Flure ist schon mal eine komplett andere als in einem normalen Krankenhaus. Da gibt es überall diese Haltegriffe. Die Türen, die haben nicht eben nur Nummern, so wie das sonst in den Krankenhäusern üblich ist, sondern die sind so mit Tierbildern dekoriert, ziemlich groß, damit man das eben auch besser erkennen kann.
Wie auf der Kinderstation.
Stimmt. Ja, da ist das ja auch so. Mhm. Und dort konnte ich mit einer der Patientinnen sprechen. Das ist die 89-jährige Renate Molkenteller. Die alte Dame kam, als ich sie dort treffen konnte, seit 3 Wochen täglich in die Tagesklinik. Und einen Tag nach unserem Treffen wurde sie entlassen. Also sie war schon ziemlich weit fortgeschritten.
Ich wohne alleine zu Hause. Das stimmt. Ich wohne noch in meiner Wohnung. Möchte auch drin bleiben wohnen, so lange wie möglich. Ich hatte einen Wirbelbruch und ich hatte doch schon vorher was. Und dann hatte mir der Arzt empfohlen, ich sollte doch diese Tagesklinik. Und ich wollte erst nicht, aber dann habe ich mich doch entschieden und bin eigentlich positiv und angenehm überrascht. Also mir hat es sehr viel gebracht. Wir haben sehr viel Sport gemacht, mein Aufbausport. Also die Kraft fehlte, die körperliche Kraft fehlte.
Und als du sie getroffen hast, war sie schon wieder richtig auf den Beinen? Also Wirbelbruch ist ja nicht so ganz ohne.
Ja, sie ging am Stock, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass sie den wirklich ganz dringend braucht. Ich weiß auch nicht, welchen Wirbel sie sich gebrochen hat. Also das hat sie mir nicht verraten. Aber was ich wirklich extrem beeindruckend fand, war, dass man an ihr sah sehr, sehr gut, was heutzutage eben alles machbar ist und was eben auch noch veränderbar ist im hohen Alter. Ich durfte Frau Molkenteller nämlich zum Gehtraining begleiten. Und da konnte ich beobachten, dass Physiotherapie in der Geriatrie eben nicht heißt, heb mal diese Gewichte, mach das so und so, sondern dass die Bewegung an den Geräten eben wirklich ganz sorgfältig und durchaus personalintensiv begleitet wird und dass es auch alles in einem völlig anderen Rhythmus stattfindet.
Ja, also das Ding kennen Sie ja jetzt,
ja,
schon.
Ja,
jetzt, ne? Kenn
ich das, ja.
Genau, dann treten Sie mal näher. Sie können gerne mit dem Stock rauf, wenn Sie wollen. Gehen Sie erstmal mit dem Stock rauf. Treten Sie noch ein bisschen nach vorne.
Frau Molkenteller wurde richtig festgeschnallt, das hatte ich noch nie gesehen, mit so einem Gurt, als wollte sie Bungee springen. Und dann startete das Laufband. Also das sah nicht so aus wie die Laufbänder in den Fitnessstudios, die ich kenne, sondern es war erstmal viel breiter. Und dann so oben drüber war da so ein Gerüst aus Metall. An dem war ein Klettergurt befestigt, der hing da so runter. Und in den musste sich Frau Molkenteller so hineinbegeben. Dann wurde sie ja so festgeschnallt. Es ging also um die Hüfte, um die Brust und war eben halt oben befestigt.
Jetzt kommt der Anschnallgurt, ne?
Sodass sie, also wenn sie gestolpert wäre, aufgefangen worden wäre. Und außerdem stand hinter ihr auch noch eine Physiotherapeutin. Die hat sie so an der Schulter angefasst, sodass Frau Molkenteller eben die ganze Zeit das Gefühl hatte, komplett geschützt zu sein und eben auf gar keinen Fall zu stürzen.
Gut, ich starte jetzt mal in einer langsamen Geschwindigkeit natürlich. Mhm. Und Sie versuchen erstmal in Ihr gemütliches Tempo zu kommen, ja?
Ja, da muss ich erstmal reinkommen wieder.
Genau. Seid ihr soweit?
Wir sind soweit.
Dann geht es los. Sie sind mit mir auf dem Weg in diesen Raum. Das stellen Sie sich vor.
Dann ging es eben los. Erst war das Tempo des Laufbands ziemlich langsam. Und dann haben sie immer wieder mit ihr Rücksprache gehalten. Und dann wurde es eben immer schneller. Ja, und schließlich nach 10 Minuten, nachdem sie da das Tempo so rausgetüftelt haben, da gab es dann eingebaute Stolperer von diesem Band.
Versuchen Sie sich mal ein bisschen nach hinten. So, und jetzt gehen Sie weit. Gemütlichen Schrittes. Im Moment stimmt das noch nicht so ganz.
Nee, das glaube ich auch. Merke ich auch.
Aber willst du Einfluss nehmen?
Gut. Versuchen Sie gleich lange Schritte zu machen, erste Ferse aufzusetzen. Ja, jetzt kommen wir langsam rein. Ich bin hinter Ihnen, ne?
Es war richtig toll. Frau Molkenteller ist so ein bisschen aus dem Tritt gekommen, aber überhaupt nicht so, dass man befürchten musste, die stürzt jetzt gleich. Mhm. Also sie hat das richtig gut gemacht.
Also sie wurde aber vorbereitet auf mögliche Stürze oder Stolperer, damit sie nicht stürzt. Dann.
Genau, wurde ihr angekündigt, jetzt gibt es gleich einen Stolperer. Und dann hat das Band so gestoppt und ich hatte auch den Eindruck, sich so ein bisschen zur Seite bewegt. Mhm. Aber sie hat dann so ein bisschen geschwankt, aber sie hat das irgendwie richtig gut abgefangen. Und dann, das alles zusammen hat dann ungefähr so eine halbe Stunde gedauert. Dann wurde sie aus diesem Klettergurt befreit. Da sah ich schon, dass sie so ein bisschen angestrengt war, aber gleichzeitig war sie auch wirklich super gut drauf. Sie war unheimlich stolz und sagt, ja, also ich bin ganz zuversichtlich, ich schaffe das auch zu Hause wieder. Mhm. Und sie hat sich vor allen Dingen auch gefreut, denn sie hat wohl einen regelmäßigen Freundinnen-Treffkreis und mit denen spielt sie eben immer wieder Kanasta und darauf hat sie sich dann eben auch sehr gefreut und war zuversichtlich, dass sie das schafft.
Also alles ein bisschen mehr als ganz normale Physio, die man als durchschnittlich alter Mensch kennt, wenn man sich mal was bricht. Stichwort Entlassung aus der Klinik. Das ist ja auch so ein Punkt, der geriatrische Kliniken von anderen unterscheidet, vermute ich mal. Wenn alte Leute nach einem stationären Aufenthalt wieder nach Hause dürfen, dann brauchen sie möglicherweise mehr Unterstützung, idealerweise nur vorübergehend. Vielleicht Hilfsmittel wie ein Rollator, manchmal muss eine Pflegestufe dann leider aber doch beantragt werden oder zu Hause muss das Bad umgebaut werden. Also, ob unser Beispielpatient Georg nach seinem Oberschenkelhalsbruch nahtlos in seinen bisherigen Alltag zurückkehren kann, selbst wenn er so eine gute Physiotherapie kriegt, ist trotzdem natürlich noch so eine Frage, selbst bei allerbester Betreuung in der Klinik. Für diese Schnittstelle nach Hause gibt es ja die sozialen Dienste in Krankenhäusern.
Ja, die sind natürlich zentral. Also sind Reha-Maßnahmen nötig? Sollte man einen Pflegegrad beantragen und so weiter und so fort? Und auf den geriatrischen Stationen sind die natürlich noch weitaus mehr gefordert, sind auch präsenter, um sich wirklich die Lebensumstände der Menschen ganz genau anzuschauen, eben weil es sich dabei um diese extrem vulnerable Gruppe handelt.
Also ich höre schon bei dir raus, dein Fazit ist eigentlich, wer das Glück hat, in eine geriatrische Klinik zu kommen oder auf eine geriatrische Station, für den ist so ein Krankenhausaufenthalt wahrscheinlich tatsächlich ein ganz anderer, ein echter Nutzen, anders als für viele andere.
Ja, ich musste bei meinen Reisen und Gesprächen wirklich viel an das denken, was ich mit meinem Vater erlebt habe. Und das war so dermaßen weit von dem entfernt, wie es in diesen ausgewählten Positivbeispielen eben auch möglich ist und dort stattfindet. Also es hat mich sehr gefreut für diejenigen, die davon profitieren. Aber die Mehrheit der Menschen wird hier bei uns eben so nicht versorgt.
Und zwar nicht, weil das Personal unwillig wäre, das muss man hier vielleicht auch nochmal betonen, sondern weil sie es oft nicht besser wissen oder es eben strukturell gar nicht anders geht
auf genau.
der Station.
Ja, aber lass uns doch zum Schluss nochmal über deinen Vater sprechen. Wie ist das bei euch alles ausgegangen oder weitergegangen?
Ja, also mein Vater musste in der Reha tatsächlich mühsam wieder richtig gehen lernen. Dazu war er dann endlich tatsächlich in einer geriatrischen Klinik. Das war dann ein ganz anderer Schnack, wie man hier in Norddeutschland sagt. Auch mit abgestimmter Physiotherapie und einem genauen Auge drauf, welche Medikamente sollte man jetzt vielleicht sogar vorübergehend nochmal weglassen oder ersetzen. Und mit einem ganz genauen Monitoring, dass er auch tatsächlich genug trinkt. Als er dann wieder zu Hause war, hat sein behandelnder Neurologe wegen Parkinson dann irgendwann gesagt, so, und jetzt lassen Sie mal den Rollator wieder weg. Da haben wir uns sehr drüber gefreut. Und später hat er ihm dann auch offiziell bescheinigt, es ist offenbar nichts nachgeblieben. Es ist alles wieder weggegangen. Aber du hast es ja schon gesagt, das ist längst nicht bei allen Patienten so. Und eine große Verunsicherung, muss man schon sagen, auch so ein bisschen körperlich ist, glaube ich, schon geblieben bei meinem Vater. Und eine Sache, sagt er, hat ihm all das schon gezeigt. Und das macht ihn heute wirklich immer noch nachdenklich.
Dass die mich auch in dem einen Krankenhaus dann entlassen haben und dass in dem nächsten Krankenhaus die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, gesagt haben, wie konnten die sie entlassen mit diesem Krankheitsbild? Das finde ich schon sehr bedenklich. Das heißt, in den Notaufnahmen werden wohl Leute landen auch, die ein Delir haben, was aber in der Notaufnahme nicht erkannt wird, weil das Personal in der Notaufnahme nichts darüber weiß.
Ja, halten wir fest, wenn wir so ein Delir als ein ganz zentrales Erkrankungsrisiko betrachten, sozusagen als Schlüsselsyndrom der Geriatrie, dann braucht es eben vor allem eins, ganz, ganz viel Aufklärung.
Genau. Und wenn wir uns den demografischen Wandel angucken, dann müsste man genau diese Fachrichtung schon rein quantitativ enorm stärken.
Ganz dringend, ja.
In einer idealen Welt, sagen wir jetzt einfach mal so, müssten alte Leute genau wie Kinder vielleicht ganz grundsätzlich auch in Notfällen eigene Anlaufstellen haben, immer auf einer eigenen Station landen, wo man sich mit dieser multidimensionalen Risikolage einfach gut auskennt und darauf eingestellt ist. Jetzt habe ich versucht, ein bisschen konstruktiv zu werden zum Ende und da wollen wir noch einen draufsetzen. Hier kommt nämlich zum Schluss unserer Folge unsere gute Nachricht aus der Welt der Wissenschaft. Und die hat heute, ehrlich gesagt, nur bedingt mit Geriatrie zu tun, aber ich mochte sie so gern. Sagen wir so, ganz elegante Überleitung, wer gesund und aktiv ist, den wird diese Nachricht mit Blick auf ein Jahr womöglich hin und wieder wirklich heißen Sommer freuen, wenn wir mal den Beginn des Sommers als Beispiel nehmen. Nämlich die Wasserqualität in Europas Seen, Flüssen und im Meer in Küstennähe ist gesundheitlich betrachtet zumindest in einer Hinsicht ziemlich gut. Das hat der jährliche Bericht der Europäischen Umweltagentur EEA ergeben.
Und was heißt in diesem Fall ziemlich gut? Was wurde da untersucht?
Es geht um Bakterien, die Magen-Darm-Erkrankungen hervorrufen können. Also E. coli kennen manche vielleicht, bestimmte Enterokokken, also alles das, was man definitiv nicht haben will. Dafür wurden für diesen Bericht mehr als 22.000 Badestellen in Europa untersucht und 85% davon wurde eine exzellente Wasserqualität bescheinigt. Die Mindeststandards haben fast alle erreicht, nämlich 96%.
Und wie schneidet Deutschland ab?
Deutschland landet im EU-Vergleich auf Platz 7 von 29. Ganz gut, finde ich. Unter anderem nach Zypern, Griechenland, Bulgarien, Österreich und Dänemark. Da sind so ein paar dabei, von denen man das nicht vermutet hätte.
Nee.
Und der Berichtsteil im Zeugnis sozusagen für die Bundesrepublik. Die Wasserqualität hat sich in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr verbessert. Also fast 91% der deutschen Badestellen bekamen das Qualitätsurteil exzellent. Eine interaktive Karte dazu, dann könnt ihr euch das auch für eure Urlaubsorte nochmal angucken, verlinken wir euch in den Shownotes.
Also, der Sommer kann kommen.
So ist es. Bleibt mir zum Schluss wie immer Danke zu sagen. An dich, Daniela, an unsere Redakteurin Melanie Stinn und an unseren Producer Jürgen Kopp. Und danke fürs Zuhören. Vielleicht nehmt ihr ein bisschen was mit aus dieser Folge und tragt es in die Welt. Ein Stückchen Aufklärung, wir würden uns freuen. Und empfehlt unseren Podcast weiter. Auch darüber würden wir uns sehr freuen. In 2 Wochen sind wir dann wieder da. Wenn ihr mögt, schreibt uns bis dahin gern an synapsen@ndr.de, wenn ihr was auf dem Herzen habt. Schaut in die Shownotes, da findet ihr unsere Quellen und ausführlich in voller Länge alle Quellen, auch unter ndr.de/synapsen. Ich bin Corinna Hennig und hier kommt wie immer unser Hörtipp aus ARD Sounds. Der passt heute ganz gut zu unserem Thema, denn es geht auch darin um ältere Menschen. Auch ein Seniorenheim ist ja gewissermaßen ein Querschnitt der Gesellschaft und das bedeutet Vielfalt. Da sitzen dann nicht nur heterosexuelle BewohnerInnen gemeinsam am Tisch. Aber gerade dort fürchten viele, die nicht in die gesellschaftliche Norm passen, Ausgrenzung und Unverständnis. Denn Homosexuelle und Transmenschen kennen das, lebenslange Diskriminierung. Doch es gibt immer mehr spezialisierte Wohnformen, Beratungsstellen und Pflegedienste, die dagegen gewissermaßen Schutzräume bieten. Und auch traditionelle Einrichtungen erkennen zunehmend, dass es da noch ein Defizit gibt. Darüber berichten unsere KollegInnen im Podcast Das Wissen. Queer und alt. Zwischen Pride und Einsamkeit heißt die Folge. Zu finden, wie gewohnt, in ARD Sounds, der Podcast-App eures Vertrauens. Hört mal rein. Ich sage tschüss, bis ganz bald.